Sind Sie es, was wir gerade vom Chor gehört haben? Sind Sie dankbar? So eine moralische Frage. Weil wer nicht dankbar ist, ist eben undankbar. Und wer will das schon sein? Die Frage vielmehr, ob Sie dankbar sind, kann man noch steigern, indem Sie sagen, bedanken Sie sich bei denen, von denen Sie etwas bekommen. Weil dankbar sein ist noch eine nette Sache, aber hingehen und sich zu bedanken, ist schon nochmal ein Schritt weiter. Die Herausforderung, die uns das Wort Gottes mitgibt, möchte ich Ihnen heute in diesem wunderbaren Zusammenschluss der Allianz weitergeben. Ich bin tief beeindruckt als jemand, der aus Frankfurt kommt, wo es zwar viele Hochhäuser gibt, aber wenige Christen. Hierher zu kommen in einen Ort wie Holle gestern, wo man hört, dass 10% der Kirchenmitglieder auch in den Gottesdienst kommen. Und ich denke, meine Herren, was wäre das in meiner Stadt? Wenn ich dann höre, dass auch noch fast 75% in der Kirche sind im Ort. In meiner Stadt sind alle Kirchen zusammen in der Minderheit. Und wir hatten auch mal 80% evangelische und 15% Katholiken. Jetzt haben wir 27% Katholiken und 25% Protestanten. Nein, 23%. Wir sind ja knapp unter 50. Und das in wenigen Jahren. Da schaue ich neidisch hierher und denke, Gott, was läuft hier besser, anders? Sind die Menschen hier frommer, weil sie so geboren werden? Macht es die gute Luft oder ist es bei uns einfach zu eng? Ich weiß es nicht. Aber jeder einzelne von Ihnen hat zu diesem Gott Ja gesagt. Und trotzdem leben sie dieses Ja nicht jeder für sich, sondern sie tun sich zusammen. Sie tun sich zusammen, sogar über eine Grenze. Ich bin heute Morgen von dem Ort, wo ich geschlafen habe, über eine Grenze gefahren. Ich habe gehört, die hat mehr Bedeutung als nur das Schild. Aber dass sie sich hier als Allianz über eine Grenze hinweg treffen und sich verstehen und wissen als diejenigen, die Gott zusammengestellt hat, um einzustehen für die Menschen, die diesen fantastischen Gott noch nicht kennen. Und Sie wissen sicher auch von vielen, vielen Kämpfen im Land, in Ihrem eigenen Land, in Ihrer eigenen Familie, in Ihrer eigenen Gemeinde, Verletzungen, Herausforderungen. Und als das Volk Israel aus Ägypten befreit worden ist, wo man ja eigentlich dachte, jetzt haben sie doch gewonnen. So, ich meine, nach dem Wunder vom Roten Meer, also da muss man doch so richtig gut drauf sein. Meine Herren, wir sind aus der Sklaverei raus und jetzt haben wir es geschafft. Wir hätten ja nicht gedacht, dass wir über dieses Meer kommen, aber wir haben es geschafft. Wir haben ein Wunder erlebt, wie Gott uns durchgebracht hat und die anderen hinter uns im Meer hat ertrinken lassen. Und trotzdem, es hat nicht viele Monate gedauert und sie fingen an zu meckern und zu murren. Kann man nachlesen im 2. Buch Mose im 16. Kapitel. Das Volk Gottes ist immer ganz schnell mit dem Jammern. Ganz schnell mit dem Jammern und vergisst, dass sie eigentlich mehr Grund zur Freude hätten, mehr Grund zur Dankbarkeit hätten. Und trotzdem schaut man auf das, was nicht ist. Wenn ich auf sie schaue, denke ich, boah, hier müsste ich leben. Das ist ja wie ein Gärtner im Blumenfeld. Aber sie wohnen hier und denken, was alles nicht so gut läuft. Sie schauen, ach, das müsste noch sein und da habe ich mich wieder über den geärgert. Und wissen Sie, als sie mit dem Meckern so weit waren, dass sie ihren Anführer, weil die sind ja immer verantwortlich für alles, was schlecht läuft, das war damals schon so und ist heute sicher auch noch so, Karl und andere, ihr Pastoren, ihr tut mir immer leid, dass alles, was schief läuft, auch bei euch immer landet. Man wollte Mose steinigen. So schnell war man dabei, die Leiter auszuwechseln. Ist heute wie im Fußballverein. Wenn es nicht läuft, sind nicht die Spieler, die die Tore schießen sollen, schuld, sondern der Trainer, der nicht gesagt hat, wie es geht. Den wechselt man dann aus und dann läuft's wieder. Aber Mose ist da geblieben. Aber in dem Moment kamen die ersten Feinde, die dieses Volk angegriffen haben. Die Feinde kommen immer dann, wenn das Volk Gottes jammert und unzufrieden ist und meckert. Und dann ist man richtig verletzlich. Und hier kam im 17. Kapitel des zweiten Buchs Mose ein ganzes Heer von Amalekiter, so hieß das Volk, was sich damals gegen die Israeliten aufgemacht hat. Und die wollten sie so richtig in den Sack hauen, weil, ich meine, das waren ja Sklaven. Die hatten überhaupt keine Ahnung von Kriegsführung. Die haben Ziegel gebrannt. Und ich ahne mal, was mit dem Volk war, als die auf einmal von dieser Armee umgeben waren. Da ging ihnen die Muffe. Und was soll man dann tun? Und dann ist man doch froh, dass man noch jemanden hat, der einem auch sagt, was man jetzt machen könnte. Bevor alle in der Starre, oh je, was soll alles passieren? Und sie sind losmarschiert und hatten eine Strategie von Gott bekommen. Mose ist auf den Berg gegangen mit zwei Mann und Josua und die restlichen sind ins Tal gegangen, um gegen die Amalekiter zu kämpfen. Wer weiß nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist? Wer kennt die Geschichte nicht? Alle kennen sie, super. Das habe ich mir gedacht. Deshalb geht das jetzt ganz schnell. Die Herausforderung war, dass Mose auf dem Berg erstmal rausfinden musste, was und was nicht funktioniert. Denn Gott hatte zwar gesagt, er soll auf den Berg gehen, hatte ihm aber nicht gesagt, wie es dort auf dem Berg funktioniert. Und die haben angefangen zu beten, wie man das so macht, am Anfang voller Begeisterung und haben die Hände gehoben. Jesus kannten sie ja noch nicht. Aber Gott, du bist der, der uns durch das Rote Meer geführt hast. Du wirst uns jetzt auch bei den Amalekitern den Sieg schenken. Und dann haben sie gebetet und haben ihre Leute gesegnet. Ich meine, die waren ja verwandt mit den Leuten da unten. Das waren nicht irgendwelche Leute. Das waren ihre Leute. Und sie haben gebetet und es lief gut. Und wenn man so merkt, es läuft gut, dann ist man auch versucht, dann hören wir mal auf zu beten. Es läuft ja ganz gut und dann haben sie sich hingesetzt und dann lief es auf einmal nicht mehr gut. Und dann haben sie wieder angefangen zu beten, bis die raus hatten, dass es an den Armen lag vom Mose, die oben sein mussten. Könnten Sie sich vorstellen, wie viele Menschen bis dahin schon gestorben sind? Weil wenn da unten die Schlacht in die andere Richtung ging, dann sind eben Israeliten gefallen. Und ich habe immer gedacht, als treuer Bibelleser, Gott, das finde ich unfair. Also du hättest denen noch wenigstens sagen müssen, worauf es ankommt. Abgesehen davon, dass ich es total kleinkariert finde, dass deine Gebetserhörung davon abhängig ist, ob die Arme hoch haben oder nicht. Ich meine, alle Charismatiker lieben diese Stelle, weil sie der Meinung sind, dass dadurch klar ist, wie man beten muss. Also erhörlich, die anderen können ja auch beten, da kommt halt nichts bei rum. Aber wir mit den erhobenen Armen, da ist Power drin. Das hätte Gott doch dem Mose und dem Aaron und dem Kaleb sagen müssen am Anfang. Dann hätte doch vielleicht keiner sterben müssen. Aber bis die das raus hatten, und ich ahne, als die es raus hatten, dass es daran lag, spätestens da haben sie angefangen zu schwitzen. Weil sie gemerkt haben, was machen wir jetzt? Also versucht es mal, wie lange ihr die Arme hochhalten könnt. Wenn das einen ganzen Tag geht in der Wüste, dann werdet ihr das nicht sehr lange aushalten. Und auch die tolle Idee, dass der andere dir die Arme hochhält, dem werden sie auch lahm. Mit den Konfirmanden kann man solche Übungen gut machen. Ich verzichte darauf, ihr könnt euch das vorstellen. Das geht eben nicht. Und dann hatten sie diese kluge Idee, dass sie Mose auf einen Stein gesetzt haben und dann waren die Arme von Mose, die erhoben waren, in der Brusthöhe derer, die daneben standen. Und da kannst du den ganzen Tag die Arme hochhalten. Das ist locker. Aber da musst du auch erstmal drauf kommen, wenn du unter Stress bist. Die waren da oben nicht locker mal am Beten. So. Oh ja, es läuft gerade nicht so gut, Gott. Könntest du mal wieder was machen? Muss mal eingreifen. Da hinten rechts siehst du da, kann man Gott ja auch ein paar Tipps geben, wenn man so oben steht und weiß, was Sache ist. Können wir im Gebet auch ganz gut, glaube ich, wir Christen. Wir haben immer eine gute Idee, was Gott machen könnte. Und es ist so schwierig, mit Leuten zu beten, die eine andere Idee haben, wie Gott es machen könnte. Weil dann denkt man, das Gebet wird jetzt ganz ineffektiv. Weil der betet ja ganz anders als für die Lösung als ich. Das geht ja gar nicht. Es kommt Gott echt in Probleme. Was will er denn jetzt machen? Will er mir meinem Gebet Erhörung geben oder seinem Gebet? Vielleicht ist das ein Problem für Gott. Nein, ich glaube, das ist überhaupt kein Problem für Gott. Gott hat an dieser Stelle den Sieg gegeben. Die erstaunliche Sache an der Geschichte ist, wenn man die richtig liest, dass der letzte Satz eigentlich ein Satz ist, der da nicht hingehört. Und wenn ich Deutschlehrer werde, würde ich demjenigen, der den Aufsatz geschrieben hat, am Ende hinschreiben, passt nicht zum Thema. Weil am Ende steht ein Satz, der eigentlich da gar nicht stehen darf. Denn am Ende steht, und Gott schenkte Israel den Sieg über Amalek durch Josuas Schärfe des Schwertes. Die ganze Geschichte geht aber darum, dass es um das Gebet ging. Und am Ende des Tages kommt der Satz, und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch das Schwert des Schärfe. Da ging es aber gar nicht drum. Es kommt überhaupt nicht ein Satz darum, wie da unten gekämpft wurde. Es ging die ganze Zeit nur darum, was auf dem Berg passierte. Ich habe immer gedacht, das passt überhaupt nicht zusammen. Aber Gott hat mir gesagt, es passt sehr gut zusammen, weil beides wichtig ist. Wir sind oft in so einem Konflikt, dass wir denken, entweder beten oder was tun. Beides ist nötig. Du kannst beten und wenn keiner was tut, kommt da auch nichts bei rum. Es gilt beides. Dass überhaupt auf dem Berg nur gebetet wurde und im Tal gekämpft wurde, das ist auch eine Sache, die gar nicht da steht. Ich kann mir vorstellen, wenn ich bisher Ziegel gebrannt habe und jetzt zum ersten Mal ein Schwert in der Hand habe, ich bin die ganze Zeit am Beten. Herr, bring mich hier irgendwie heile wieder raus. Die Gebete sind anders als die auf dem Berg. Die sind kürzer. Das sind so Notgebete. Aber die Notgebete werden bei Gott erhört. Psalm 50, Vers 15 steht was? Ja. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Also Notgebete sind bei Gott gut angekommen. Also da unten wurde auch gebetet. Ich würde sogar sagen, da wurde existenzieller gebetet als auf dem Berg. Weil da ging es um mein Leben. Also da bete ich schon nochmal anders. Es wurde also auf beiden Stellen gebetet, aber es musste auch gekämpft werden. Und ich finde es toll, dass diese Geschichte beides zusammenhält. Normalerweise habe ich an dieser Stelle aufgehört mit der Geschichte, weil die Sache ist ja jetzt erledigt, oder? Der Kampf ist gewonnen. Das Resultat ist erzielt. Wenn wir beim Beten kriegen, was wir wollen, sind wir fertig mit dem Beten. Aber Gott ist überhaupt nicht fertig mit dem Beten. Er ist auch nicht fertig mit uns. Er möchte, dass wir noch weiter aufmerksam hinhören, weil er ist wichtiger als das Geschenk. Denn was kommt als nächstes? Und der Herr sprach zu Mose, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch. Diese Geschichte sollte in ein Buch geschrieben werden, bevor es die 10 Gebote gab, die aufgeschrieben wurden. Überhaupt das Erste, was Mose aufschreiben sollte, war diese Geschichte. Was kann man daraus schließen? Meiner Meinung nach, die Geschichte ist wichtig. Die Geschichte ist sogar so wichtig, dass man sie aufschreibt. Und damals hat man nicht einfach nur mal was notiert, wie heute in seinen Devices, sondern da hat man richtig Geld für investieren müssen, um sowas zu machen. Da wurde nicht einfach mal was aufgeschrieben, sondern das, was aufgeschrieben war, war so wertvoll, dass es über Generationen erhalten werden musste. Also diese Geschichte hat offensichtlich nicht nur die Bedeutung für den eigentlichen Kampf, der stattgefunden hat und den Sieg. Da ging es nicht darum, nur den ersten Sieg aufzuschreiben, sondern Mose sollte aufschreiben, wie dieser Sieg zustande gekommen ist. Das war wichtig. Das sollte das Volk Gottes wissen. Und dann geht es noch weiter. Das schärfe Josua ein. Also nicht nur sagt dem Josua, also Josua, wenn du denkst, du hättest da unten den tollen Kampf erledigt, ich muss dir noch mal was sagen. Wir waren auf dem Berg und haben das und das und das und das mitgekriegt. Also eigentlich merkst dir. Nein, einschärfen. Im Englischen ist auswendig lernen, learning by heart. Das heißt, im Herzen lernen. Es so lernen, dass du es nicht wieder vergisst. Einschärfen ist hebräisch ein entsprechender Begriff. Darum geht es, merk es dir. Merk es dir so, dass es dein Handeln bestimmt. Und hat Josua es gelernt? Ich denke, ja. Wenn man die Geschichte von Jericho liest, da hatte er gewusst, was er zuerst zu machen hatte. Da hatte er gewusst, worum die Schlacht, die gewonnen wird, geht. Nämlich, dass ich mit diesem Gott in Verbindung bin und tue, was er mir sagt. Und deshalb glaube ich, dass diese Geschichte auch bis heute für uns eine ganz grundlegende Wichtigkeit hat, die wir nicht nur als Ältere, sondern auch der Jugend weitergeben müssen. Gebet ist nicht eine Option, ob man es macht oder nicht, ist so dem eigenen Frömmigkeitsstil vorbehalten. Sondern es hat tatsächlich diese existenzielle Wirkung. Es hängt mit daran. Ich weiß nicht, warum es uns so schwer fällt, das zu glauben. Und wenn wir es glauben, reihe ich mich ein mit denen, die sagen, es ist dann trotzdem schwer zu tun. Weil sie irgendwie immer doch denken, lieber Gott, am Ende des Tages, du brauchst doch unser Gebet nicht wirklich, wirklich. Eigentlich ist es schön für uns, wenn wir beten, aber du brauchst es doch nicht. Du machst das doch von alleine. Es ist doch dein Handeln. Aber Gott hat sich entschieden, mit uns zusammen zu handeln. Er hat die Männer auf dem Berg gebraucht. Er hat nicht einfach den Sieg geschenkt, sondern hat gesagt, euch lege ich es mit in die Hand. Ihr seid dabei, mit mir jetzt Geschichte zu schreiben. Gott schreibt die Geschichte mit uns zusammen. Das heißt, die Geschichte vom Ammerland und von Ostfriesland wird mit euch geschrieben. Nicht ihr habt Gott erwählt, sondern wie heißt es im Johannesevangelium? Er hat... Ja, das heißt, ihr seid auserwählt. Ihr seid nicht auserwählt, auf den Zuschauerrängen zu sitzen, sondern ihr seid auserwählt, Spieler auf dem Feld zu sein. Und zwar jeder Einzelne. Jede einzelne Gemeinde und alle Gemeinden zusammen bilden ein Team. Wir sind nicht hier, damit wir glücklich am Ende sterben. Sondern wir sind hier, um mit Gott etwas zu bewegen, sein Reich zu bauen und die Kämpfe zu kämpfen, die Gott kämpft. Nämlich, dass seine Liebe an den Mann und die Frau kommt. Und dass seine Liebe das Zusammenleben auf dieser Erde prägt. Und dass das Gute, was Gott vorbereitet hat im Himmel, dass es sichtbar wird und in Existenz kommt auf unserem Planeten. Und in unserem Land, in unseren Städten. Und Gott geht in dieser Geschichte noch ein weiter. Er sagt nicht nur, dass es einzuschärfen ist, sondern er sagt, Mose, bau einen Altar an dieser Stelle. Und wenn man im Alten Testament das liest, dass ein Altar gebaut wurde, dann war das die Markierung, dass hier der lebendige Gott sichtbar geworden ist auf der Erde. Richtig eingegriffen. Theologisch nannte man das Theophanie. Und überall, wo Gott selbst erschienen ist, wurde ein Altar gebaut, damit alle, die an diesem Altar vorbeikommen, wissen, hier hat Gott in Zeit und Raum an einem Ort sich sichtbar gezeigt. Gott möchte, dass wir Altäre bauen, wo er sichtbar wird. Ist uns das bewusst? Dass er auch uns dazu herausfordert, da wo er uns in unserem Alltag so nah ist, dass er wirksam wird, dass wir das so bezeugen, dass es andere nachvollziehen können und mitbekommen. Wir sollen nicht davon schweigen, wir sollen es sagen und reden. Und dieser Altar, den Mose an dieser Stelle gebaut hat, der hatte einen Namen. Der hieß Jahwe, mein Feldzeichen. Ich weiß nicht, es sind auch ein paar Ältere da, die haben früher auch Karl May gelesen. Also wer das Feldzeichen erobert hatte, der hatte den Indianerstamm in der Tasche. Also die musste man nicht alle erst umbringen, damit die so zu einem gehören, sondern das reichte, wenn man das Feldzeichen des anderen erobert hat. Deshalb haben die auch das Feldzeichen beschützt wie nix. Jahwe ist unser Feldzeichen, er ist unser Herr, er ist der Kommandant, er ist der, um den alles sich dreht. Er ist der Herrscher. Er ist der Regent. Wenn du dein Leben Gott gegeben hast, hast du nicht nur einen Kumpel an die Seite bekommen, sondern du hast einen Herrn. Du hast dein Leben jemandem anders zu eigen gemacht. Wir gehören zu einer Armee, die einen Kommandanten hat. Wir sind nicht irgendein Fußtrupp, der machen kann, was er will. Du hast die Herrschaft über dein Leben Gott gegeben. Und wenn du das nicht gemacht hast, frage ich dich, machst du es demnächst? Denk mal drüber nach. Es geht nicht darum zu glauben, dass es den Gott gibt, sondern es gilt darum, als Christen ihm nachzufolgen, ihm die Herrschaft über das eigene Leben zuzugestehen, und zwar freiwillig. Und das ist keine Zwangsarmee von Söldnern, da kannst du jeden Tag wieder deinen Dienst quittieren. aber dann hast du den Dienst quittiert. Mose baute einen Altar und nannte ihn Jahwe, mein Feldzeichen. Paulus hat seinen Mitleitern immer eingeschärft, kämpfe den guten Kampf des Glaubens und nicht mach dich mal locker. Wird schon alles gut. Am Ende sowieso. Weil Gott ist die große Liebe und am Ende wird alles klasse. Der hat die alle so lieb und am Ende kann sich da sowieso keiner gegen wehren. Was für ein Quatsch. Wenn Gott Liebe ist, muss es bis zum Schluss eine Möglichkeit geben, diese Liebe abzulehnen. Ansonsten ist Liebe Vergewaltigung und Missbrauch. Und da hoffen wir, dass am Ende irgendwie alle doch nochmal irgendwie die Liebe Gottes sich da gar nicht gegen wehren können. Gott wird sich hüten. Weil eine Liebe, die dem anderen nicht die Chance gibt, Nein zu sagen, was soll das? Würden wir das noch Liebe nennen, wenn der andere so manipuliert ist, dass er gar nicht anders kann, als mich auch zu lieben? Das hätten wir alle gerne. Aber Gott hat sich keinen Menschen geschaffen, der ihn lieben muss, sondern der das Recht hat, seine Liebe abzulehnen. Und er hält das aus, wenn du seine Liebe ablehnst. Denn er hört nicht auf, dich zu lieben. Du kannst Gott tot reden, tot schweigen, tot lachen. Aber du kannst ihn nicht daran hindern, dass er dich trotzdem liebt. Er hört nicht auf. Aber die Liebe von ihm kommt bei dir nicht an, wenn du dich von ihm abwendest. Und das, was er Gutes mit dir in deinem Leben tun will, kommt bei dir nicht an, wenn du machst, was du denkst. Er ist der Herr. Es ist auf jeden Fall überliefert, das Gebet, was Mose an diesem Altar gebetet hat. Und ich finde, das ist eine ganz interessante Sache. Er hat nämlich gebetet, die Hand am Thron Gottes. Das war sein Gebet. Seltsames Gebet. Aber für mich war es die Auflösung, warum es in dieser Geschichte so wichtig war, dass die Hände oben sind. Die Hand am Thron Gottes. Die Hand an dem Thron, von dem die Herrschaft ausgeht. Sich mit diesem Thron zu verbinden und damit Herrschaftsverantwortung zu übernehmen. Bei uns die S-Bahn in Frankfurt, ich weiß, ich habe hier noch keine gesehen, wie es bei euch ist, aber bei den Elektrozügen ist es das Gleiche. Es muss dieser Gabel muss hochgehen und sich mit der Oberleitung verbinden, ansonsten ist die Power in der E-Lok völlig hilflos. Sie fährt nicht von alleine. Sie braucht die Verbindung zum Strom. Und wir brauchen die Verbindung zum Thron Gottes. Wir brauchen die Verbindung mit diesem lebendigen Gott. Um das zu tun, wozu er uns beauftragt hat, Könige und Priester zu sein. Ihr seid alle mit mir zusammen nicht berufen, einfach nur Nachläufer Jesu zu sein, sondern mit ihm zu regieren, mit ihm zu herrschen. Das schmeckt uns nicht, weil das nach Verantwortung und Arbeit riecht. Es ist aber so. Wir können das Evangelium nicht anders machen. Wir sind berufen, mit Christus zu herrschen. Und wenn die Verantwortung haben, herrschen sollen, es nicht tun, dann herrschen andere. Und das, was in unserem Land gerade passiert, hat was mit der Gemeinde Jesu zu tun. Weil sie das, wozu sie berufen ist, im Moment nur sehr schwach und manchmal unsichtbar vielleicht, überhaupt nur ausübt. Wir sind mit uns beschäftigt. Wir denken, dass das Ziel des Christseins ist, schöne Gottesdienste zu feiern. Aber das steht im Neuen Testament eigentlich so nicht da. Es ist nicht das Ziel, eine Gemeinde gut am Laufen zu halten, sondern das Reich Gottes in der Welt sichtbar zu machen. Helmut Thielicke hat gesagt, der Weltkreis lebt und wird wie durch Atlasarme gehalten von den Gebeten derer, in denen die Liebe nicht erkaltet und die ihre Hände emporhalten. Von diesen Händen lebt die Welt, von sonst nichts. Das waren Männer im Glauben, die einen Weltkrieg erlebt haben. Und nach dem Weltkrieg hat die gesamte Kirche bekannt, wir haben zu spät und zu wenig gebetet. Ich möchte meinen Engeln gegenüber nicht vor ihnen stehen und sagen, es tut mir leid. Wir haben zu wenig und zu spät gebetet. Ich will sagen, wir machen es jetzt. Wir fangen jetzt an, wo es vielleicht noch nicht so schlimm ist, dass man richtig Schiss kriegt. Wo vielleicht die Sachen erstmal drohen, auseinanderzubrechen, aber noch nicht auseinandergebrochen sind. Wo die Dinge schwierig werden, auf einmal in allen Völkern um uns herum. Wo man denkt, was machen die Engländer? Was machen da die Amerikaner? Was machen die Italiener? Was machen wir? In wenigen Wochen wird in Thüringen gewählt. Was machen wir? Wie kriegen wir das hin? Wie helfen wir uns gegenseitig in der EU? Statt dass wir wieder auseinandergehen und am Ende anknüpfen an der hundertjährigen oder mehrfach hundertjährigen Geschichte des gegenseitigen blutigen Kämpfens. Wir sind herausgefordert, unsere Welt zu gestalten, das Reich Gottes Gestalt zu bringen. Und er hat sich euch ausgesucht. Er hätte sich vielleicht bessere aussuchen können. Weiß ich nicht, aber er hat euch ausgesucht und ihr seid seine auserwählte Truppe, nicht die letzten Mohikaner, die noch mitmachen, weil Gott froh sein kann, dass ein paar noch dabei sind. Er will nicht die Zuschauerränge füllen in dieser Welt, sondern wir sind seine Auserwählten und mit uns ist er unterwegs, dieser Verantwortung Raum zu geben. Wenn wir am Sonntag hier zusammen sind, sieht es so aus. Es gibt ein paar Lichtpunkte, wo sich Christen treffen am Sonntagmorgen. Vielleicht auch am Samstagabend, gestern Jugendgottesdienst hier in der Nähe. Wir kommen alle zusammen, aber Gottes Herz schlägt für Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, wenn ihr alle unterwegs ausgestreut seid in dieser Region. Wenn euer Licht dort leuchtet, in den Firmen, in den Schulen, in den Universitäten, in den Institutionen und in den Nachbarschaften, in die Gott euch gestellt hat. Das ist unsere Berufung, Licht zu sein. Nicht Licht einmal im Salzfass das Salz zu sammeln oder im Lampenladen das Licht zu sammeln. Früher im Lampenladen, wenn du gingst, da war es so heiß, da musst du den Mantel ausziehen. Es war richtig kuschelig da. Und da ging es gar nicht mehr ums Licht, sondern um die Lampenschirme. Wer hat den schönsten Lampenschirm? Aber wenn du da draußen in der Dunkelheit bist, ist dein Schirm ziemlich egal. Dann geht's ums Licht, dass du leuchtest. Was ist? Die Bild-Zeitung hat mal einen Trend vor 15 Jahren entdeckt. Ich weiß nicht, wie die den entdeckt haben, weil mir ist ja entgangen, dass das ein Trend wäre. Aber sie hat gleich daraus einen Trend gemacht, dass man in den Firmen wieder anfängt zu beten. Es ist klasse, wenn das passiert. Und das Tolle ist, es passiert. Ich habe einen Freund, der leitet die Gebetskreise bei Mercedes. Die haben 1000 Leute in der Liste. 1000 Leute bei Mercedes in Deutschland, die auf einer Liste stehen und sich jede Woche einladen lassen zum Gebet. Das Blöde ist, nur 300 haben Zeit. Aber immerhin, die treffen sich in 30 Gebetskreisen jede Woche. Einmal im Jahr machen sie einen Daimler-Treff. Beim letzten Daimler-Treff, wo ich dabei war, hat die Direktorin von Smart gepredigt. Gott hat seine Leute überall, aber seine Leute haben nicht so viel Zeit, sich darum zu kümmern. Wir haben uns neulich bei Opel getroffen, in Rüsselsheim, um gemeinsam zu beten bei dieser riesigen Umstrukturierung, dass Gott hilft und eingreift. Christen fangen an, Verantwortung in ihren Firmen zu übernehmen. Im letzten Jahr bei der IAA haben wir jeden Tag eine Gebetsandacht auf der IAA gestaltet. Das Gebet hört unter die Leute. In meiner Stadt haben einige Freunde von uns so T-Shirts an, ich bete für dich und die hauen einfach die Menschen auf der Fußgängerzone an. Haben sie ein Problem? Wir sind Christen und glauben, dass es eine Lösung gibt. Und der Hit ist, die meisten Leute sagen, na wenn sie dran glauben, schaden kann es ja nicht oder irgend solche Antworten. Und dann betest du für diese Leute, fragst, darf ich ihnen die Hände auflegen? Die sagen, ja, wenn sie sauber ist oder irgendeinen anderen netten Spruch. Und dann macht man das und da hinten auf dem T-Shirt steht, ich bete für dich. Und alle Passanten sehen das und manchmal tippt einer an und sagt, würden Sie auch für mich beten? Ich bin Moslem, hilft das auch? Probieren. Wir sind verantwortlich, dass wir beten. Gott ist verantwortlich, dass er was tut. Haben Sie keine Angst. Gott kann sich verteidigen, wenn das Gebetsanliegen wartet auf Erfüllung. Wenn der, für den Sie beten, nicht gleich gesund wird. Das ist Gottes Problem, nicht Ihres. Sie dürfen beten aus vollem Herzen für die Menschen, die vor Ihnen sind. Wir denken immer, dass es nicht so wichtig ist, was bei anderen passiert. Sie können vielleicht in Ostfriesland sagen, ach, bei uns ist alles toll. Denken die armen Christen da in Frankfurt, tun einem ja echt leid. Wir sind als Evangelische Allianz sonntags alle zusammen 3000 Leute in einer Stadt von 700.000 Einwohnern. 3000, das ist fast nichts. Allein die Koreaner in meiner Stadt sind schon 2500 am Sonntagmorgen. Nur die Koreaner, aber alle Deutschen zusammen, wir kriegen 3000 auf die Matte. Das ist erbärmlich. Sie können jetzt bedauern, sagen, was haben wir damit zu tun? Ich glaube, Sie haben alle viel damit zu tun, weil wir zusammengehören in diesem Land. Und wenn in den Großstädten das Evangelium den Bach runtergeht, dann hat das Prägekraft für unser ganzes Land. Ich habe deshalb dieses Bild mitgebracht. Das ist die anglikanische Kirche von Bristol. Und die anglikanische Kirche von Bristol hat man verkauft in der Innenstadt, weil da kaum einer noch im Gottesdienst war. Und jetzt ist es der erste Hindu-Tempel in Bristol. Und das steht mit riesen Lettern an dieser Kirche dran. Meinen Sie, das macht was in der Stadt? Wenn die Menschen an der Kirche vorbeigehen und sehen, das ist jetzt der erste Hindu-Tempel? Naja, die Baptisten hier in Ausfehlen werden sagen, ja, die Kirche, die hat es auch echt schwer. Und ist klar, dass die kommen auch nicht richtig aus dem Quark und die haben die falsche Tauflehre und naja. Das macht auch bei den Baptisten was. Das ist die Baptistenkirche in der Innenstadt von Bristol. Das ist jetzt die erste Moschee. Ich will damit nichts gegen die Hindus oder die Muslime sagen, sondern wenn wir aus den Innenstädten verschwinden, wenn wir in den Ballungszentren als Christen nicht mehr da sind, dann gibt es kein Vakuum, sondern wenn das Licht weg ist, was regiert dann? Deshalb, wo immer Sie denken, es ist finster in diesem Land, denken Sie nicht, das wäre die Schuld der Finsternis, die bösen Muslime oder irgendwas Komisches. Oder die bösen Clans, Kriminellen oder die bösen Asozialen oder was immer Ihnen im Kopf steht, wenn Sie hören, dass es irgendwo schwierig ist. Es ist immer eine Frage davon, ob das Licht da ist. Und wer ist das Licht? Wer? Das heißt, wenn es in unserem Land schief läuft, haben wir eine Mitverantwortung. Und ich denke, dass wir das wahrnehmen müssen, uns nicht einfach nur in den Sessel unserer Kirchenbänke oder Stühle setzen dürfen, sondern wahrnehmen müssen, Gott hat uns gesandt in diese Welt, dass das Licht die Finsternis vertreibt. Ich habe ein Beispiel mitgebracht aus Ihrer Nähe, beim G20-Gipfel. Erinnern Sie sich da noch dran, als das Chaos war? Und das Erstaunliche, die Christen in Hamburg, ich habe sie vorher gefragt als Gebetsleiter im Land, ich habe gesagt, wir kommen als Gebetsleiter mit verschiedenen Leuten und beten mit und helfen euch. Und dann habe ich gehört, als ich da war, ja, aber wir wissen gar nicht, wie man das macht bei einer Demo. Haben wir gesagt, gut, wir schulen euch, dass wir bei der Demo gemeinsam beten können. Und dann habe ich herausgefunden, dass die Gemeindeleiter am Sonntag vor der Demo ihren Gemeinden gesagt haben, bleibt aus der Innenstadt weg. Guckt, dass ihr die Innenstadt meidet, die 3 Tage. Das wird nur Gewalt geben. Das ist nur Chaos. Und ich habe gedacht, was können wir da machen? Ich habe gesagt, können nicht die Leiter am Tag, wenn die Demos losgehen, können wir uns da nicht morgens in der Schanze, das kennen Sie alle, das ist das Viertel, wo es so richtig brennt, können wir da nicht einfach uns auf die Straße stellen und als Christen zusammen geistlich sagen, nein, wir sind das Licht dieses Stadtteils. Und direkt neben der Schanze ist das Jesus-Center in Hamburg. Da haben wir uns getroffen. Und die Leiter haben gesagt, da kommt keiner. Die haben gesagt, wenn wir die Pastoren rufen, da kommt keiner. Und dann haben wir wirklich eine Woche lang miteinander telefoniert. Ich habe gesagt, probiert es trotzdem. Und es sind tatsächlich von 100 Pastoren der Allianz 10 gekommen. Alle anderen hatten keine Zeit. Und die 10, die gekommen sind, waren die aus Altena, aus dem Schanzenviertel und aus St. Pauli. Die betroffen waren, die Angst hatten, dass ihre Kirchen Glasbruch erleben. Aber dann haben wir zusammen gestanden und gebetet. Und die ganzen Tage und Nächte sind wir mit den Demonstranten unterwegs gewesen, haben gebetet. Über unsere Bets-App Deutschland betet, haben wir versucht mitzukämpfen im ganzen Land, die Beter im Land zu helfen. Und wir haben die Kinder aufgerufen. Ich habe die Gebetsnetze weltweit, die über die Evangelische Allianz mit uns vernetzt sind, habe ich mit diesen Gebetsanliegen konfrontiert. Weil ich gesagt habe, auch eure Minister und Präsidenten sind hier in Hamburg. Und es geht darum, dass an der Stelle das Miteinander der Nation gefördert wird. Wir brauchen an der Stelle euer Gebet. Und innerhalb von 6 Stunden hat mir ein Mensch aus Indien, ein Beter, dieses Bild zurückgeschickt. Und da sieht man, dass Kinder in einer Schulklasse für den G20-Gipfel beten. Innerhalb von 6 Stunden hatte diese Schule entschieden, wir unterbrechen unseren Unterricht und beten für den G20-Gipfel mit unseren Kindern. Das hat mich zu Tränen gerührt. Die Pastoren in der Stadt Hamburg, wo ich war, haben keine Zeit zum Beten. Aber in Indien betende Kinder in einer Schule mit 600 Schülern beten für diesen G20-Gipfel. Und dann hat mir ein katholischer Priester eine Mail geschickt, dass die katholischen Kirchen in Hamburg 2 Wochen vorher angefangen haben, mit ihren Schülern für den G20-Gipfel zu beten. Und zwar donnerstags in der ersten Pause. Die haben sogar ein YouTube-Video dafür gemacht. Und ich wurde schon wieder beschämt. An die Katholiken hatte ich nämlich gar nicht gedacht, weil ich dachte, die gibt es in Hamburg gar nicht. Aber 14.000 katholische Schüler haben 2 Wochen vor dem Gipfel jede Woche für den G20-Gipfel gebetet. Und ich kann Ihnen sagen, wir waren auf der Schanze. Wenn nicht gebetet worden wäre, hätte die Schanze am Ende anders ausgesehen. Es war schlimm, was passiert ist. Aber wir waren dabei beim Beten. Ich könnte Ihnen Geschichten erzählen, Gebetserhörung mittendrin. Wo Häuser gebrannt haben, aber am Ende nicht richtig gebrannt haben. 3 Stunden haben wir neben dem Feuer gebetet, dass das Feuer nicht weitergeht, weil die Polizei und die Feuerwehr nicht gekommen ist. Ich bin selber zu Feuerwehrleuten hin und habe gesagt, ihr müsst kommen, es brennt da. Ein ganzes Haus. Wir dürfen nicht rein. 3 Stunden lang. Können Sie sich vorstellen, ohnmächtig vor einem Feuer zu stehen? Wir Christen sind rum und haben das Haus evakuiert. Ich habe neue Definition für die Hölle gefunden. Da haben die Leute, die das angesteckt haben, gesagt, ja, mach doch nichts. Ist doch sowieso nur Kapitalismus, was da brennt, weil es war eine Bank. Oben drüber haben da Leute gewohnt. Aber der Hammer war, dass sie nicht nur was angesteckt haben, sondern sie haben noch eine Discokugel geholt und haben auf die schwarzen Rauchschwaden, die an dem Haus hochgingen, die Discokugel laufen lassen und Musik gemacht und getanzt mit ihren Bierflaschen. Und da stehst du mit den Bewohnern in diesem Haus, Migranten übrigens, stehst du da, die sind völlig fassungslos, ihr Haus brennt und nebendran feiern die jungen Leute mit Bier, dass das Haus brennt. Und da stehst du als Beter und du betest und betest, die Feuerwehr kommt nicht, die Polizei kommt nicht, nichts passiert, die schwarzen Rauchschwaden brennen und brennen, aber es gab keine einzige offene Flamme und als nach 3 Stunden die Feuerwehr dann kam, hat sie diese schwarze Sachen da auch gekillt. Man erlebt, wenn man kämpft, nicht nur die Siege, sondern man muss auch manche Niederlagen mit in Kauf nehmen. Aber da zu sein und in dieser Not zu erleben, was Gott tut. Gott kann und handelt und wirkt. Das kann ich bezeugen und alle, die mit uns waren, auch. Fragt die Geschwister vom Jesus-Center, fragt die Geschwister von den Gemeinden aus der Schanze. Die Hand am Thron Gottes. Die Hände zum Gebet falten ist der Beginn der Aufstand gegen die Unordnung der Welt. Das hat Karl Barth gesagt. Der war nicht so evangelikal wie wir, aber der hat etwas gewusst von der Vollmacht des Gebets. Und ich glaube, dass wir dafür uns auch zusammenfinden dürfen. Wir sind diese Mitregenten Gottes. Das sagt uns das Wort Gottes eindeutig. Wir werden uns später nicht entschuldigen können. Wir haben jetzt die Möglichkeit, entlang der innerdeutschen Grenze in diesem Jahr, vom 3. Oktober bis zum 9.11., betend zu wandern. Gott hat uns das als Gebetsbewegung aufs Herz gelegt, weil wir dafür beten sollen, dass es nicht auseinanderbricht in unserem Land. Nicht wieder da, wo die Mauer nicht mehr ist, sie jetzt doch wieder in den Herzen der Menschen aufgerichtet wird. Und 8 Ministerpräsidenten haben ihre Schirmherrschaft dazu gegeben, zu einer Gebetswanderung, damit unser Land heil wird und der Riss nicht wieder aufbricht. Selbst ein Linker, ich weiß ja nicht, wo Sie politisch stehen, aber das sind jetzt nicht gerade meine Fans. Selbst der Herr Ramelow hat geschrieben, dass er das mit Freude macht, weil die Politiker haben auch keine gute Idee mehr, was sie machen können. Aber sie trauen uns Betern etwas zu und geben die Schirmherrschaft und werden in Kiel bei ihrem Treffen sogar das der Presse öffentlich sagen, dass sie eine Gebetswanderung entlang der innerdeutschen Grenze unterstützen. Und da werden Jugendliche sein, die bei der ersten Etappe dabei sind, mit der Kerze vorne ran, und die werden dann dort ausgesandt. Ich denke, unser Land braucht das Gebet. Ich lade Sie ein, hinten liegen Flyer, mitzukommen und vielleicht einen Tag, vielleicht 2, im Internet können Sie sehen, wo es immer morgens losgeht, und einfach mitzubeten. Aus der Zuschauerzone herauszukommen, die Stiefel anzuziehen und sagen, ja, wir wollen dafür beten. Und ich glaube, dass Gott zu uns reden wird. Wenn du nämlich an dieser Grenze entlang gehst, die dann wirst du von Gott berührt. Wir haben das vor 5 Jahren schon einmal gemacht. Wir werden abends in den Kirchengemeinden am Rand übernachten, mit den Menschen aus der Gegend ins Gespräch kommen und sie im Gebet unterstützen, weil diese Grenze ist noch mal stärker als die zwischen Ammeland und Ostfriesland. Die ist 40 Jahre gelebt worden und mit Blut bezahlt worden. Und das macht in einem Volk was. Aber Gott hat uns diese Einheit geschenkt und damit einen Fund gegeben, was wir einbringen dürfen in dieses Land, in unsere Gemeinden, in die Gemeinschaft der Gemeinden, in unser Miteinander in Europa und in dieser Welt. Gott traut uns Deutschen etwas zu und er sagt, steht wieder auf. Ich habe euch vergeben. Ihr seid begnadigt. Ihr seid sogar mit der Würde ausgestattet, mit mir zusammen etwas Neues zu gestalten. Und ich mache Mut, diese Geschichten auch wieder zu lesen. Es gibt ein Buch, das Wunder der Freiheit und Einheit, in dem Zeitzeugen erzählen, was sie mit Gott erlebt haben in der Zeit der friedlichen Revolution. Als am 3. Oktober die letzte Grenze der DDR zuging und keiner mehr rauskam, ohne ein Visa zu haben. Und 38 Tage später war die Grenze offen, in alle Richtungen. Es sah aus, als würde das Gefängnis ganz zugehen. Und Gott hat nur 38 Tage gebraucht, Weltgeschichte zu verändern. Es kann nie so schlimm sein, als dass wir Beter uns hinsetzen könnten und aufhören könnten zu beten. Gott ist nicht weit entfernt von Lösungen, auch wenn wir die nicht im Blick haben. Und die hatte damals kein Mensch im Blick. Die haben alle nicht geglaubt, dass das geschieht. Keiner. Oder nur wenige, Amerikaner meistens. Sie haben immer geglaubt, dass das geht. Und immer, wenn die mir das erzählen, ich sage, ihr spinnt. Ihr habt keine Ahnung, ihr Amerikaner. Ihr wisst nicht, diese Grenze, da müssen wir mit leben. Ich selber habe so geredet. Aber die haben einfach weitergebetet. Deshalb weiß ich, wie wichtig es ist, dass andere helfen. Und wir helfen heute den Koreanern und beten dafür, dass ihre Grenze verschwindet. Wir helfen anderen Staaten. Wir waren bei den Christen der Evangelischen Allianz in England und haben geholfen, mit ihnen zu beten für diese Brexit-Geschichte. Wir helfen uns gegenseitig. Wir stehen zusammen und ich bitte euch in Ostfriesland und im Ammeland, helft uns in den Großstädten. Helft uns, dass wir mit unseren christlichen Werten, mit unserem christlichen Glauben nicht aufhören, nicht aufgeben. Dass wir zusammenkommen. Wir schaffen es gerade nicht, dass die Christen aus den unterschiedlichen Nationen und den Deutschen, wir leben mit ihnen zusammen. Wir kommen nicht zusammen. Wir kriegen das nicht geregelt. Wir sind da in Not. Wir brauchen Hilfe und Gebet. Unser Land braucht Hilfe und Gebet. Ich lade Sie dazu ein, nicht nur für das eigene zu beten, sondern auch für das andere. Denn Einheit wird in der Bibel so definiert, dass wir nicht nur nach dem unseren schauen, sondern auch nach dem des anderen. Wird so definiert, dass es heißt, nicht zuerst nach seinen Sachen zu trachten, sondern den anderen höher zu achten als sich selbst. Das ist die Einheit, die Gott unter uns bauen möchte. Und da, wo er hier angefangen hat, da kann man ihn dafür nur preisen und danken und dieses Geschenk nehmen und vervielfältigen. Danke, dass Sie dabei sind. Danke, dass Sie mitbeten. Danke, dass Sie in dieser Allianz sich einbringen, für dieses Miteinander sich Zeit nehmen. Das passiert alles nicht von alleine. Danke, dass junge Leute dabei sind. Holt noch mehr dazu. Das ist eure Zukunft. Und wir wollen sie als ältere Generation nicht einfach im Chaos übergeben, aber wir wollen sie mit euch zusammen gestalten. Wir sind gerufen, das mit den Kindern zusammen, nicht nur in Indien, sondern auch wieder in unserem Land. Ich ende damit, dass wir als Rundertischgebet einen Aufruf gemacht haben, dass jede Gemeinde im Land eine Schule adoptiert für ein Jahr lang zu beten. Ich weiß nicht, ob Sie das auch gelesen haben. Der Lehrermangel in den Grundschulen ist so dramatisch, dass das richtig schwierig wird. Und das wird leider nicht besser in den nächsten 5 Jahren, sondern schlechter. Und die haben alle keine Idee, weil so schnell fallen die Lehrer ja nicht vom Himmel. Wir können natürlich das alle miteinander aussitzen, aber wir können als Christen auch beten und Gottes Lösung möglich machen. Und wir laden dazu ein, für die Schulen zu beten. Ein Jahr lang. Eine Gemeinde sucht sich eine Schule aus, nicht gleich für alle, sondern eine. Und dann auch richtig zu beten mit Kindern, mit Jugendgruppe, mit allen zusammen. Und dann zu sehen, was es mit der Schule macht nach dem Jahr. Wir haben das in Frankfurt mit einer Schule gemacht. Das ist nicht zu glauben, was Gott auf Gebet hin tut in einer Schule. Also da könnte ich hier noch eine Stunde erzählen, was Gott mit Direktoren gemacht hat, die vorher nicht an Gott geglaubt haben, nur weil wir für sie gebetet haben. Erleben wir wieder, dass unser Gebet Städte verändert. Ich lade euch ein, mit den Schulen vielleicht anzufangen, so als ein Projekt. habe so kleine Gebetshefte. Ist auch für Männer möglich. Weil den Männern hat Gott gesagt, sie sollen an allen Orten heilige Hände aufheben zum Beten. Aber wir haben alle keine Zeit dafür. Deshalb kleine Bücher, die kann man gut lesen und bei sich haben. Da ist auch ein Heft, wo draußen beten, wenn man unterwegs ist zu beten. Ich bete immer in meinen Zwischenzeiten. Wenn ich in der U-Bahn sitze, ich bete, wenn ich im Auto sitze, ich bete, wenn ich spazieren gehe. Ich brauche nicht extra eine Stunde, wo ich mich hinsetze. Ich kann das zwischendrin machen. Ich kann das konzentriert tun. Wir können das lernen, wir können uns verabreden. Viel Mut dazu. Ich hoffe, dass ich Sie nicht gelangweilt habe, aber mein Herz brennt an der Stelle so sehr, dass ich denke, wenn wir uns an der Stelle von Gott nicht anstecken lassen, was soll dann passieren? Es hilft nichts, wenn wir eines Tages zurückgucken und sagen, wir haben zu spät und zu wenig gebetet. Gott macht uns Mut, gemeinsam aufzustehen. Vielleicht können wir das gemeinsam noch tun und ich spreche noch ein Gebet für unser Land. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du dieses Land liebst, in das du uns hineingestellt hast und dass du eine Zukunft für dieses Land hast. Wir wollen dich ehren und loben. Du bist ein Gott, der nicht fertig ist mit diesem Land, auch nicht fertig ist mit den Menschen, die alle aus anderen Nationen hierher gekommen sind, die vielen, die sich gerade aus dem Iran bekehren und anderen Nationen. Danke, dass du uns das anvertraust, dass wir das gemeinsam in die Hand nehmen dürfen, dass wir einander in der Fürbitte begegnen und miteinander in Fürbitte stehen dürfen. Danke, dass du der Gott der Geschichte bist und uns sagst, hey, steht auf, ihr Lieben, mit euch möchte ich Geschichte schreiben. Danke, dass wir einen solchen Gott haben, der die Herrschaft nicht an die Seite legt, sondern sie in die Hand nimmt und dass wir unsere Hand an dem Thron haben dürfen. Hier ist unsere Hand. Wir heben sie heute auf und sagen Gott, ja, wir sagen ja zu dieser Mitverantwortung. Wir sagen ja dazu und helf uns dabei, das zu leben. Nicht nur als Einzelne, sondern vor allem auch als Gruppen und Gemeinden. Danke, dass du uns leitest und führst. Guter Geist Gottes. Amen.